Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. Mein Name ist Kaya Azayan, ich bin Redakteurin des Versicherungsmonitors und mein heutiger Gesprächspartner ist unser Herausgeber Herbert Fromme. Hallo Herr Fromme.
Hallo Kaya Azayan.
Wir wollen heute über die Zürich Deutschland sprechen. Sie und ich hatten vor kurzem mit Carsten Schildknecht, Chef des Versicherers, ein Interview geführt und in dem hat er uns ein paar interessante Einblicke gegeben in das, was das Unternehmen gerade so bewegt.
Ja, die Zürich hat ja verschiedene Krisen durchlaufen, auch an der Spitze in Deutschland immer wieder ein paar neue Chefs verschlissen, also eine Doppelspitze, dann ging einer, dann ging der andere. Jetzt scheint sich das aber stabilisiert zu haben und Sie haben das ja aufgeschrieben dann, wir haben es beide geführt, also Sie haben es aufgeschrieben. Was war Ihr Eindruck so? Wie war er drauf?
Er hat, finde ich, sehr stolz gewirkt auf das, was er so bisher erreicht hat. Hat er nochmal extra betont, dass die Ziele, die sie sich für 2023 gesetzt haben, die ja schon ein Jahr früher erreicht haben und deshalb jetzt schon am nächsten Strategieplan feilen, ist natürlich die Frage, wie ambitioniert die Ziele waren. Also ist jetzt eine Mutmaßung, dass die vielleicht auch einfach ein bisschen niedrig gesetzt waren.
Nee, die waren nicht so schlecht. Die, was Sie sagen, Sie nennen stolz, also er ist zufrieden. Ja, kann man auch stolz nennen. Ich kenne ihn ja auch schon, seitdem er da Chef ist. Er kam von der Deutschen Bank. Und am Anfang wirkte er auf mich ein bisschen unsicher. Und nach dem Motto, was mache ich hier eigentlich meinem Versicherer? Und das hat sich radikal verändert. Also der weiß, was er will in dem Laden und ist auch fit. Also er weiß, wo die Stellschrauben sind und was er ändern will. Was waren Ihrer Ansicht nach die Hauptpunkte, die er uns so mitgeben wollte?
Unter anderem, dass es in der Lebensversicherung sehr gut läuft. Da gab es ja in diesem Jahr den Run-off eines klassischen Lebensbestands an Viridium, hat aber nichts daran geändert, dass die Zürich weiterhin in der Lebensversicherung gute Wachstumsmöglichkeiten sieht und dass das auch ein wichtiges Geschäftsfeld für den Versicherer ist. Also da haben sie in den ersten 9 Monaten nach Angaben von Schildknecht sehr gut zugelegt. Jetzt 4. Quartal und auch die erste Jahreshälfte 2023 werden eher ein bisschen schwieriger, hat er auch zugegeben, klar, durch Inflation. Aber danach geht es auch wieder bergauf. Kfz ist auch von Inflation betroffen. Da hat er aber gesagt, reagieren Sie mit Preissteigerungen. Und Kfz ist jetzt auch nicht so das Hauptgeschäft von der Zürich. Deswegen spielt er eine untergeordnete Rolle. Ansonsten Mittelstandssegment, da wollen Sie wachsen, sehen da auch gute Möglichkeiten für sich. Und Partnerschaften, hat er betont, sind ganz wichtig.
Ja gut, die machen das Lebensgeschäft ja vor allem über die Deutsche Bank.
Genau, und ab kommenden Jahr auch über die Postbank.
Die Deutsche Bank-Tochter, genau. Wobei Schadenunfall machen sie auch ein bisschen über die Banken, ne? Also auch wichtig.
Genau.
Wobei so ein Vertriebsweg Banken, gerade die Deutsche Bank, das ist schweineteuer. Also du zahlst da Provisionen und zahlst Regalgeld, also du zahlst einen großen, dicken Batzen vorweg. Bei so einem Abschluss geht es in 3-stellige Millionenbeträge. Also das ist nicht einfach, das dann ins Verdienen zu bringen, aber offensichtlich haben sie es einigermaßen hingekriegt, auch über das Umdrehen der Typen der Verträge, also vor allem bei Fondsgebunden und sowas. Das scheint einigermaßen geklappt zu haben. Ja, und bei Kfz hat er ja noch was gesagt zu eben Direktversicherer, ne?
Genau, zu der Direkt. Da gab es ja vor drei Jahren war es ja schon, diesen großen Umbau. Teil dessen war unter anderem ein bisschen die Abhängigkeit vom Kfz-Versicherungsgeschäft zu verringern, weil da also der Direkt ja vor allem dieses Geschäft gezeichnet hat. Die haben deshalb auch dieses Startup Dentolo gekauft, das vor allem Zahnzusatzgeschäft macht, aber inzwischen auch Tierkranken. Und das sind auch so 2 Wachstumsfelder, die die Zürich dafür sich über der direkt sieht und sagt, läuft gut, bringt uns wieder ins Wachstum zurück. Die Zahlen zeigen das jetzt noch nicht. Also der direkt hat im vergangenen Jahr wieder Verlust gemacht. Verglichen mit 2019, wo dieses Umbauprogramm gestartet hat, hat sich dieser Verlust jetzt verdreifacht. Liegt vermutlich an den Investitionskosten.
Ja, das ist wahrscheinlich der Grund dafür. Ich meine, Zürich ist sowieso so ein, ich habe die früher immer für unregierbar gehalten, weil die hat diese komische Struktur haben, dass sie ein riesen Gewerbeversicherer in den USA sind und dann auch noch mit dieser Farmers-Gruppe, diesem Gegenseitigkeitsverein, für den sie das Management machen, relativ fetten Kfz-Teile haben, aber gleichzeitig in Europa gerne auch Leben machen und die beiden Märkte haben ja wenig miteinander zu tun. Also, aber der Mario Rico, der das führt, hat das wohl einigermaßen stabilisiert. Der kam ja damals von der Generali, war vorher schon mal bei der Zürich, hat das jetzt stabil in den Griff gekriegt und die Zürich ist ja auch bekannt dafür, dass sie früher immer gerne in Märkte reinging und dann wieder rausging. Also Arzthaftpflicht, Krankenhaushaftpflicht, da haben sie sich einen schlechten Ruf erworben, aber das ist, glaube ich, jetzt so langsam gerät das in den Hintergrund.
Ja, hat ja auch Schildknecht betont bezüglich Cyber, dass sie da nach wie vor Appetit haben, nach wie vor Geschäft zeichnen und auch dabei ihren Kapazitäten relativ stabil bleiben.
Ja, und dann gehen sie aus Irland weg, ne, mit ihrem Risikoträger.
Ja, mit Zürich Insurance PLC, die für die Steuerung des Sachgeschäfts im europäischen Wirtschaftsraum zuständig ist. Das ist eine Spätfolge vom Brexit gewesen. Der Umzug soll jetzt erst 2024 erfolgen, aber ist jetzt schon geplant, dass diese Gesellschaft von Irland nach Deutschland ziehen soll, weil einfach das meiste Geschäft, das diese Gesellschaft macht, das deutsche Geschäft ist und deshalb dieser Umzug.
Ja, die Zürich hatte das Problem, sie sitzt in der Schweiz. Sie kann nicht einfach von der Schweiz aus das machen, weil nicht EU. Also brauchen sie Risikoträger in der EU. Und da hatten sie die Iren genommen, weil sie von da aus sowohl Großbritannien, einen großen Markt, als auch den Kontinent bespielen konnten. Großbritannien ist nicht mehr da, jetzt gehen sie halt hierhin. Wobei diese Konstruktion, dass man einen Risikoträger hat, der dann für alle Märkte zuständig ist, ist nicht einfach und sorgt für viele komplizierte Geschichten, vor allem auch bei der Aufsicht. Ich meine, die Zürich hat da ihre Erfahrung mit europaweiten Geschichten. Die haben vor 10, 15 Jahren, war das mal, Zürich Connect gemacht. Das war so ein europaweiter Direktversicherer für die Kfz-Versicherung.
Oh.
Also Underwriting in, weiß ich nicht, Frankreich irgendwo, Buchhaltung in Bratislava, so sollte das funktionieren. Hat natürlich nicht funktioniert. Und damals sollte auch die DA da eingemeindet werden. Das hat auch nicht funktioniert. Inzwischen ist das Ding nicht mehr da. Es gibt es in der Schweiz, glaube ich, noch Zürich Connect. Aber als europaweite Geschichte gibt es das nicht mehr. Was die Allianz nicht daran hindert, den Fehler nochmal zu machen und mit Allianz Direct versuchen, dasselbe zu machen, was ähnlich ausgehen wird, kann man jetzt schon, steht schon dran.
Ja, jetzt gestern haben Sie verkündet, dass Sie in Spanien Ihre Zusammenarbeit mit Check24 aufgenommen haben.
Sehr gut.
Nachdem Sie das in Deutschland auch gemacht haben. Mal schauen.
Ja, Check24 war ja lange ihr Hauptfeind, nach dem Motto, das Geschäft, was wir irgendwann mal von denen gekriegt haben, ist der Grund für unser Elend, für unsere schlechten Zahlen. So hat Peters immer gesagt, wir müssen das jetzt ausschwitzen. Und nachdem sie es nicht hingekriegt haben alleine, muss jetzt Check24 als Partner für die Digitalisierung doch ran. Interessante Entwicklung.
Auch bitter. Schildknecht hat auch betont, dass neben den Partnerschaften die Ausschließlichkeit wichtig bleibt, dass Zürich auch der beste Partner für die Ausschließlichkeit sein will und deshalb diese strikte Trennung zwischen Direktgeschäft, das bei der DA direkt stattfindet, und dem anderen Geschäft, das über Ausschließlichkeit stattfindet. Dazu hat sich ja auch Herr Heinz vom Vermittlerverband BVK geäußert, der die Struktur von Ausschließlichkeitsorganisationen hinterfragt hat und gesagt hat, ist das überhaupt noch zeitgemäß, dass so ein Vertrieb nur die Policen von einem Versicherer verkauft? Sollten die Vertriebe da nicht Öffnungsklauseln haben und dann mehrere Produkte anbieten?
Ja, fand ich auch spannend. Das hat aber unser Breakfast Briefing gesagt, wo unter anderem auch Herr Barner gesprochen hat, der Vertriebschef, der Vorstand der Zürich. Die haben, glaube ich, 1400 Agenten jetzt, ne? Die Zahl wurde da genannt. Und wachsen wohl, eine der wenigen, die da wachsen. Aber das ist halt so, dass im Moment die Vertreter für viele Versicherer noch eine sichere Bank sind beim Neugeschäft. Aber sind auch nicht billig und die Frage ist, ob man Nachwuchs findet. Ne?
Ja, das ist die große Frage, die, glaube ich, so einige Vertriebe beschäftigt. Deswegen suchen sie auch bei der Konkurrenz nach Personal.
Ja, genialer Übergang wieder, kann ich auch sagen.
Ja,
das
ja,
ist, es wird irgendwann doch der Pulitzerpreis mit den Übergängen, das muss sein. Ja, wir haben da eine Geschichte, auf die Sie hinaus wollen. Ne? Das ist nämlich...
Genau.
Im Lager der Vertriebe schon ein bisschen knirscht. Wir werden das in den nächsten Tagen, ich glaube, ich werde das morgen mal aufschreiben in meiner Kolumne. Also die Geschichte geht so, die man sich erzählt, ist, dass Fondsfinanz, Norbert Porasik, größere Strukturen bei Telis Finanz abgeworben hat. Abgeschraubt, wie das so schön in den Gerüchten heißt. Der Telis-Chef ist Martin Pöll, mit dem habe ich gesprochen. Der sagt, das ist Quatsch, wir versuchen es, haben es aber nicht geschafft. Andere sagen anders, aber da ist jedenfalls ziemlich viel los, muss man sagen.
Nicht geschafft wegen der schwierigen Knebelverträge oder nicht geschafft, weil, weiß ich nicht.
Ja, da spielt was Wichtiges an. Also das ist, glaube ich, so ein zentraler Punkt. Die Strukturvertriebe haben oft sehr enge Verträge, vor allem was Stornohaftung angeht. Sagte mir einer, wenn jemand, ein Vermittler stirbt, haftet die Witwe noch für Storno. Telis ist da wahrscheinlich auch besonders rigide. Es gibt andere Strukturvertriebe, die etwas entspannter sind. Und ein Punkt ist, bei den Strukturvertrieben kriegen die Vermittler, das ist ja ein Mehrfachagent, also nicht ein Makler, da kriegen die im letzten Glied, also die untersten Strukturen kriegen vielleicht 17 Promille bei Lebensversicherungsverträgen, 17 Promille von allem, was der Kunde einzahlt über die Laufzeit des Vertrages. So ein Vertrieb kriegt vielleicht 40, 50, manchmal auch 60 Promille. Und davon kriegt halt der Strukturvertriebsmitarbeiter 17. Und da hat der Porasik was gemacht. Der macht Seminare vom Strukturvertriebsmitarbeiter zum Makler. Und da gibt es zum Beispiel so ein Material, was ich hier habe. Das sind so zwei Seiten, wo dann so ein Vergleich ist, Fragenkatalog, Makler in einem Maklerpool verglichen mit einem Strukturvertrieb. Und natürlich kommt raus, dass es beim Strukturvertrieb ganz schlecht ist.
Alles
und
schlecht, nein.
Nein, nicht alles, aber vieles schlechter ist und beim Makler alles gut. Und er zahlt, glaube ich, auch also eher 35 bis 50 Promille und statt der 17 Promille, das ist, also so vermarktet er das jedenfalls. Software stellen beide zur Verfügung, auch Vergleichssoftware, wobei die von den Pools oft ein bisschen besser ist. Und jetzt ist aber der Hammer der, dass ich habe Porasik dazu noch nicht fragen können. Ich habe mit ihm vor kurzem gesprochen über eine andere Sache, aber dazu noch nicht fragen können. Jetzt haben diese Televertreter zum Beispiel diese Knebelverträge und kommen nicht raus, weil sie verdienen ja kein Geld, weil erst die Stornoreserven dann gefüllt werden. Das dauert ziemlich lange und dann haben sie kein Geld für ihre Familien. Und da sagt Porasik, kein Problem, ich gebe dir ein Privatdarlehen. Er hat ja verkauft an HG Finance Anfang des Jahres. Genau. Er hat genug Geld. Fondsfinanz darf kein Darlehen vergeben, da bräuchten sie eine Banklizenz für, aber Noel Porasik darf Darlehen vergeben. So spricht man, dass er das dann macht und dadurch Leute gewinnt und gerade so die Strukturen haben ja immer so Führer und dann hängen da Leute dran. Und dann auch ganze Gruppen gewinnt. Wie gesagt, Pöll sagt, ist nicht so. Aus anderen Kreisen hört man, ist doch so. Wir werden das ja ein bisschen weiter recherchieren müssen. Ist ganz spannend. Ich meine, man muss ja auch sagen, der gesamte Lebensmarkt ist dieses Jahr leise im Minus. Ein paar Ausnahmen. Zürich ist, HDI hat Lebensgeschäft verdoppelt. Das liegt daran, dass sie ein neues Produkt haben, die Clever Invest. Hat ihnen der Vorstand Damen gebaut. Deswegen haben sie ihn danach gefeuert. Aber der Lohmann, der ihn gefeuert hat, geht jetzt selber. Also ist schon ganz, ganz lustig beim HDI. Die haben da mit das geilste Lebensprodukt, was in letzter Zeit entstanden ist, und dann schmeißen den Vorstand raus, der es gebaut hat. Aber who am I? Das finde ich eine interessante Entwicklung. Aber wie gesagt, Leben geht insgesamt runter. Und bei Fondsfinanz hat sich es auch verdoppelt. Hm. Also wie geht das? Indem man Vertriebsleute anbaut, ist ja klar. Wir werden dann noch viel erleben, wir werden dann noch viel Streit, viel Krach erleben. Aber ich glaube, dass die Strukturvertriebe mit den richtig harten Knebelverträgen unter Druck sind, die zu ändern. Ja. Also dafür sorgen dann Porasik und Konsorten. Ob die jetzt dann alle zu Porasik gehen oder zu Blau Direkt oder zu sonst wem, das ist...
Ich frage mich nur, warum Maklerpools wie Fondsfinanz ausgerechnet bei Strukturvertrieben nach neuem Personal suchen. Ist das irgendwie leichter zu beeinflussen oder besser, als jetzt direkt von der Konkurrenz von anderen Maklerpools abzuwerben?
Nö, aber ich meine, es gibt ja auch viele Makler, die in mehreren Pools sind. Ne?
Mhm.
Aber das ist so ein Makler, der ein bisschen abgeklärt ist. Der spielt das auch leicht gegeneinander aus dann manchmal. Und also der ist weniger leicht zu handeln vielleicht als jemand, der etwas unsicher ist, von einem Strukturvertrieb kommt und dann noch ein Privatdarlehen hat, das er bedienen muss. Das ist ja auch eine interessante, so ein Darlehen ist ja immer hilfreich, aber auch wieder eine Bindung. Ne?
Ja.
Du musst ja zurückzahlen, das Zeug. Ne?
Schon spannend mit dem Privatdarlehen.
Ja.
Aber gut, er hat jetzt das Geld durch den Verkauf.
Genau.
Ja, schauen wir mal, ob den Strukturvertrieben bald das Personal ausgeht.
Da wird noch viel passieren. Also ich bin ganz sicher. Und ganz ehrlich, die Strukturen, wie sie jetzt sind, sind auch, glaube ich, nicht lange haltbar, weil die Qualität der neuen Mitarbeiter, die sie so rekrutieren, das ist ja bei denen so ähnlich wie bei Tupperware oder bei Avon Cosmetics oder so, dass die Mitarbeiter ja dann am meisten Geld kriegen, wenn sie andere rekrutieren. Und die müssen dann erst die Familien bespielen und dafür sorgen, dass die Freunde viele Verträge machen. Und wenn sie dann noch einigermaßen motiviert sind, dann kriegen sie auch den Status als normaler Vermittler. Aber das ist als System, glaube ich, nicht langfristig haltbar.
Die kritischen Stimmen zu Strukturvertrieben, die nehmen ja zu, nicht zuletzt durch Beiträge von öffentlich-rechtlichen Sendern zum Beispiel.
Die VG ist in der Kritik, klar. MLP, die kann man auf die Palme bringen, wenn man sich Strukturvertrieb nennt. Sind sie aber, sind ein Strukturvertrieb. Haben Sie an der Uni mal mit MLP zu tun gehabt?
Ich nicht, aber meine Partnerin. Und die hat mir da einiges zu berichtet. Vor allem, ich meine, ich hab dir natürlich vorher schon so gesagt, pass auf, nicht, dass du dir da jetzt aus Versehen eine Versicherung andrehen lässt oder mehrere. Und dann war sie da natürlich auch ein bisschen sensibilisiert für und hat dann auch die Sachen als solche erkannt, als Verkaufsaktion. Aber gab da auch auf jeden Fall genug, die dann ihre E-Mail-Adresse und ihre Kontaktdaten dagelassen haben für ein Zweitberatungsgespräch.
So ist es. Okay, haben wir sonst noch was?
Personalien?
Ja, Laura Krauter.
Stimmt.
Laura Krauter geht zu Element, finde ich sehr spannend.
Die war von SDA, oder?
Ja, bei SDA. Das war ja, da war sie, hat sie sich ja selber zwischengeparkt, glaube ich. Die war bei Koya, Finanzchefin, und ist dann ist der SDA gegangen und ist jetzt bei Element. Finde ich spannend.
Ja, und die Haftpflichtkasse hat jetzt endlich einen IT-Vorstand.
Wunderbar.
Vermutlich als Reaktion auf den Hackerangriff, man weiß es nicht.
Laura Krauter ist Mathematikerin. Und sie spielt Teufelsgutskart.
Haben Sie mit ihr gespielt?
Ich habe mit ihr gespielt. Ich habe wenig Chancen gehabt gegen die Frau.
Eieiei. Na dann, Herr Frommer. Vielen Dank.
Kai Herzayan, vielen Dank dafür. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.